Herr König, Sie gelten als der Popstar unter den Galeristen. So hat die FAZ Sie einmal tituliert. Als Sie Ihre Galerie gegründet haben, kurz vor dem Abitur, da waren Sie fast blind. Wie kamen Sie auf diese vermessene, also geradezu irrwitzige Idee?
Ja, das war so, dass eigentlich quasi eher aus der Not herauskam, weil ich wusste ab dem Teenageralter, dass ich unbedingt etwas mit Kunst machen wollte und mit Künstlern arbeiten und habe auch kurz darüber nachgedacht, selber Künstler zu werden, habe mich das aber nicht getraut und wollte aber zumindest Künstlern dabei helfen, Kunstwerke zu realisieren und ihre Arbeit zu verwirklichen und zu vermitteln und möglich zu machen. Und habe dann quasi fast berufsberatend in den Kunstbetrieb geguckt, habe geschaut, was kann ich denn da machen. Bin in die Einführungsvorlesung gegangen in Marburg. Ich war in der Blindenschule in Marburg im Internat für Kunstgeschichte und habe gemerkt, das funktioniert nicht, weil es vor allem um Bildbeschreibung ging. Und die Kunstgeschichte hörte da auf, wo mein Interesse begann, so bei Marcel Duchamp und eben der neuzeitlichen Kunstgeschichte. Und ich dachte, kuratieren, ich würde mich keiner lassen, schreiben auch nicht. Und das Einzige, was man machen konnte, ohne den Auftrag von jemand anderem zu haben, war einen Raum, in dem man Kunst ausstellt und um den zu finanzieren, diese dann verkauft. Und das war dann eben eine Galerie, auch wenn ich den Namen Galerie am Anfang vermieden habe. Und so ist es dann zu einer Galerie gekommen.
Obwohl Sie damals fast nichts sehen konnten. Vermessen, habe ich gesagt. Lassen Sie mich fortführen. Mit diesem Begriff im Propylen Verlag haben Sie gerade Ihre Autobiografie herausgebracht unter dem Titel Blinder Galerist. Das ist ja im Grunde auch vermessen, eine Autobiografie mit 38?
Ja, es ist weniger als Autobiografie gedacht, aber es ist natürlich dann, wie alles andere, muss es immer in irgendeine Schublade passen, sondern ging es mir eigentlich eher um meine Geschichte und um auch Einblick in den Kunstbetrieb zu geben. Wobei ich auch sagen muss, habe ich in diesem Prozess gemerkt, ich finde Autobiografien von Zeitgenossen, so heißt ja lustigerweise diese Sendung auch, glaube ich, ne, viel interessanter. Und das macht, glaube ich, auch zum Beispiel die Podcasts so erfolgreich, dass man mitbekommt, wie macht denn eigentlich jemand anders aktuell Teilhabender am Geschehen, dies eine oder andere, wie kommt er zu seinen Entscheidungen, als jetzt, also demnächst warte ich schon gespannt auf Rudolf Zwirners Biografie. Das ist dann eine echte Biografie über sein Leben und den Rückblick, wie er den Kunstmarkt erfunden hat und die Galerie betrieb. Aber was hilft mir das, wie jemand vor 40 Jahren eine Galerie betrieben hat? Es ist ja für mich, wenn mich dieses Feld interessiert, viel spannender, das jetzt mitzubekommen. Und das ist auch das, was ich zurückgespiegelt bekomme von jungen Leserinnen und Leser, dass die das interessant finden, weil man einen Einblick darin gewinnt, wie das überhaupt so funktioniert.
Und mit 38 fühlen Sie sich da noch jung oder schon relativ alt?
Also das Buch ist viel zu spät erschienen. Es hätte sozusagen eigentlich schon früher erscheinen können, aber es ist, wie gesagt, gar nicht als Biografie so gedacht von mir, sondern eher als Leute mitnehmen in den Kunstbetrieb anhand meiner Geschichte. Also meine Mission ist wirklich mit meiner Arbeit, mit dem Buch, mit meiner Galeriearbeit, mit der Kommunikation meiner Künstler, die Hemmschwelle vor der Kunst zu senken und Leute einzuladen, sich mit Kunst zu beschäftigen.
Lassen Sie mich den Begriff vermessen ein letztes Mal zitieren. Sie sind mit Ihrer Galerie 2015 in ein Kirchengebäude eingezogen, das Sie auf 99 Jahre gepachtet haben, St. Agnes in Berlin. Auch das ist beispiellos.
Ich mache das jetzt ja schon eine ganze Weile, seit 2002. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, ich hatte zwar eine sehr, sehr schöne Galerie beim Potsdamer Platz, eine ehemalige Industriehalle, also auch relativ groß für Berliner Verhältnisse, aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, die klassische Galerie, wie man sie so kennt, mit Rigipswänden und irgendwie einem überschaubaren Raum, die hat nicht mehr diese Wirkung, dass sie wirklich einen Beitrag leistet zu einer künstlerischen Diskussion oder zu einer künstlerischen Karriere, dass man einen Unterschied macht mit dieser Ausstellung. Und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Entweder dachte ich, gehe ich jetzt quasi mehr ins Agenturgeschäft und vertrete Künstler von einem Büro aus, steuere quasi große Museumsausstellungen oder begleite die, versuche große Projekte im öffentlichen Raum zu realisieren. Oder ich finde eine Möglichkeit, die institutionsähnlich funktioniert und eine Größe hat und vielleicht auch etwas anders macht als andere. Und dann bin ich durch Arno Brandelhuber auf diese St. Agnes-Kirche aufmerksam geworden.
Arno Brandelhuber ist der Architekt, der die Kirche für Sie dann umgebaut hat.
Richtig.
So eine 60er-Jahre-Betonkirche, brutalistische Architektur.
Genau, und das Interessante, und das ist eben auch diesem Architekten zu verdanken, ist, dass der Ausstellungsraum ist kein klassischer Ausstellungsraum, wie man ihn eigentlich aus Museen kennt, nämlich dieser große White Cube, sondern es ist die Original-Wandbeschichtung, und zwar ist das Rauputz. Also es ist quasi ein Brutalism Space, also ein grauer Betonraum und kein weißer Rigipsraum.
Zwischenebene eingezogen, und dann geht es quasi von der ehemaligen Orgeltribüne bis nach vorne durch, wo der Altar gestanden hat.
Richtig, ja. Und er hat in diesen Saal quasi einen Tisch gestellt, der auch wirklich auf Stelzen steht, weil man durfte nicht die Wände penetrieren, sondern die Stelzen stehen auch sogar ohne Fundamente einfach auf der Fläche, als könnte man quasi diesen Tisch wieder rausnehmen, und daraus hat er aus zwei Räumen einen Raum geschaffen.
Also die Tischfläche ist quasi die Zwischenebene, die eingezogen ist als Fußboden, um dann die obere Ebene des Kirchenraumes zu nutzen, zu betreten.
Genau, das Interessante ist zum Beispiel auch, es gibt keine Fenster zur Straße hin, sondern es gibt nur Fenster von oben, und das Licht fällt quasi dann von oben an diesen Beton, an diesen Rauputz-Betonwänden hinab. Ist ein bisschen wie diese Le Corbusier-Kirche. Vielleicht ist die einigen Hörern ein Begriff.
Und jetzt pilgern die Besucher in ihre Galerie, so wie sie früher in die Kirche gepilgert sind, die dann aber irgendwann kaum noch frequentiert wurde, sodass das Erzbistum sie verkauft hat.
Das ist eine lustige Analogie, weil wir haben sonntags auch immer geöffnet. Jetzt nicht unbedingt quasi, um der Kirche Konkurrenz zu machen. Wir sind auch immer erst ab 12 da. Aber wir haben sonntags geöffnet, weil wir uns eben eher als Institution begreifen und wirklich alle willkommen heißen und es nicht diese Idee von einer Galerie ist, dass man da was kaufen muss und dass die Hemmschwelle da ist, sondern wir machen auch Kinderprogramme und alles Mögliche.
Und das Ganze ist umgeben von einem Skulpturengarten, in dem auch der Sandkasten ihrer Kinder steht. Sie wohnen mit ihrer Familie mit zwei jungen Kindern in der Kirche. Das heißt also, die Lebensbereiche Arbeit und Familie lassen sich nicht trennen, oder?
Ich habe quasi die Rolle des Pfarrers eingenommen und lebe jetzt in der ehemaligen Pfarrwohnung mit meiner Frau und meinen Kindern aus einer früheren Beziehung und unseren gemeinsamen Kindern. Manchmal ist es ein bisschen arg durchlässig, aber es ist natürlich auch mitten in der Stadt. Das Lustige ist, dass der Mittelpunkt der Stadt Berlin gegenüber der Kirche liegt, also der geografische Mittelpunkt, was ziemlich verrückt ist, weil die Gegend ist eigentlich ein bisschen Niemandsland. Also es ist hinterm Jüdischen Museum und es ist eben dieses zerbombte West-Berlin kurz vor der Mauer. Also es ist auf alle Fälle, es kommt. Es wird, man könnte es Gentrifizierung nennen, aber ich würde es auch einfach Stadtentwicklung nennen, und ich finde das sehr begrüßenswert, wie sich die Gegend verändert.
An diesem Wochenende geht in St. Agnes eine Ausstellung zu Ende, die in jeder Hinsicht einzigartig ist. Kuratiert nämlich von ihrem Vater, Kaspar König, der zu den größten deutschen Ausstellungsmachern zählt. Ich glaube, es ist auch das erste Mal bei SWR2 Zeitgenossen, dass wir tatsächlich mit dem Sohn eines früheren Zeitgenossen sprechen, so wie jetzt mit Johann König, nachdem es auch schon eine Sendung mit Kaspar König gab. Ihr Vater war Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, er war Direktor der Städelschule in Frankfurt, hat das Museum Ludwig in Köln geleitet, zahlreiche Großausstellungen kuratiert, etwa seit der ersten Ausgabe die Skulpturprojekte Münster. Warum gibt es erst jetzt das erste gemeinsame Projekt, Herr König?
Ja, das ist interessanterweise fast ein bisschen ein Zufall, und es ist auch eine fast schräge Situation, weil ich glaube, der größte Kritiker meiner Arbeit ist mein Vater, der auch immer nur oder vor allem über Bande Lob zulassen kann. Aber es ist eben so gewesen, von einer geraumen Zeit ist mir eine Ausstellung kurzfristig geplatzt beziehungsweise hat sich verschoben, weil ein Kunstwerkproduzent, also jemand, der Kunstwerke im Auftrag von anderen Künstlern produziert, die Deadline nicht eingehalten hat und wir unsere Ausstellung massiv verschieben mussten, und ich hatte auf einmal eine große Lücke, und er rief mich an und ich hatte gerade diese Absage bekommen und sagte zu ihm, sag mal, wir haben sie gerade eine Ausstellung abgesagt, hast du eine Idee? Und dann haben wir das nicht zu diesem Zeitpunkt gemacht, aber aus diesem spontanen Gespräch ist eine sehr aufwendige Ausstellung entstanden. Ich hatte eigentlich gehofft, er hätte eine kurze Idee, das hat dann so nicht geklappt. Und dann ist aber aus diesem Gespräch eine sehr ambitionierte und, wie ich finde, sehr gelungene Gruppenausstellung entstanden.
Um ein Zitat von Ihnen gerade nochmal aufzugreifen. Sie sagten, er kommuniziert Lob nur über Bande.
Mhm. Mein Bruder hat mal gesagt, unser Vater ist besonders gut, wenn man klein ist. Und dann, wenn man erwachsen ist, ist es auch wieder gut. Aber dazwischen ist es schwierig. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Also es ist früher schwierig für mich gewesen, vor allem ganz am Anfang der Galerie. Aber mittlerweile, ich glaube, dass er die Ausstellung bei mir gemacht hat, ist ja schon eine große Anerkennung meiner Arbeit und der Galerie im Allgemeinen gegenüber, weil er ja sehr kritisch ist und ja auch ein ambivalentes Verhältnis zum Kunstmarkt im Allgemeinen hat. Also ich glaube, wir sind da miteinander im Reinen. Aber interessanterweise steht jetzt auch ein ähnliches Format, wie wir das jetzt haben, aus. Und zwar plane ich einen Podcast, in dem ich meinen Vater zu Gespräch bitte und davon ausgehe, dass aufgrund der Dritthörerschaft ein anderes Gespräch entsteht, als wenn ich das so machen würde.
Das heißt also, Sie hoffen auf ein gutes Gespräch mit Ihrem Vater, weil es aufgezeichnet wird, noch für weitere Hörer als nur für Sie und den Vater.
Richtig.
Sie kommen ja aus einer sehr kunstsinnigen Familie. Im Leben Ihres Vaters drehte sich schon sehr früh alles um die Kunst. Ihre Mutter war die Schauspielerin Edda Köchel-König, die vorher mit Wim Wenders verheiratet war. Ihr Onkel ist der Kunstbuchhändler Walter König. Wie hat sie das geprägt?
Ich erinnere mich, dass ich vor allem ziemlich genervt war von Kunst und all dem, was da dran hing. Und erst später im Internat die Kunst für mich selber entdeckt habe. Und jetzt aber heute unheimlich dankbar bin darüber, was ich mache, weil es fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an. Also es gab überhaupt gar keine Erwartungen oder Projektionen darin, was wir machen. Es ist nicht ganz klar, ob das egal war, was wir machen, oder frei war, was wir machen. Und jetzt sehe ich das sozusagen ähnlich mit meinen Kindern und gucke immer, wie kann ich da die nicht überfordern und denen nicht zu viel zumuten, dass ihnen die Lust daran vergeht.
Trauzeuge Ihrer Eltern war kein geringerer als Gerhard Richter. Sie sind mit der Familie von Onkel Vara in Urlaub gefahren. Der Fernseher stand bei Ihnen zu Hause auf einer Brillo-Box von Andy Warhol.
Ja, das ist aber für Kinder natürlich nicht so beeindruckend, wie das sich jetzt anhört, sondern für mich als Kleinkind war es eher immer, ich war dann bei Freunden zu Besuch und dachte immer, bei denen ist es so viel gemütlicher. Die haben irgendwie heimeligere Wohnungen, Sofalandschaften mit Teppichböden und Tapeten. Und es war sozusagen, der Vater kam um 5 nach Hause und war froh, dass er die Arbeit hinter sich gelassen hat. Und es wurde in Pauschalurlaub gefahren und so. Bei uns war eben ein Franz-West-Sofa. Also das ist dann irgendwie ein Perserteppich, der auf einem Metallgestell hängt und kein Fernsehtisch, sondern stand auf irgendeinem Kunstwerk. Das ist, also es ist immer alles normal, weil man es ja nur so kennt und dann sieht man das aber, wie das bei anderen ist. Und dann fragt man sich, warum fahren wir immer in dieses Schloss in die Toskana zu irgendeinem Malerfürsten und nicht wie die anderen in den Club sowieso an die und die Küste. Also das war schon alles ganz toll, aber erst im späteren zunehmenden Alter kann man dann wertschätzen, was für ein Privileg man eigentlich hatte und in was für einem Umfeld man da aufwachsen durfte.
Als Sie 12 Jahre alt waren, Ihr Vater leitete damals in Frankfurt die Städelschule, also die dortige Kunstakademie, da hatten Sie einen schweren Unfall. Was genau ist da passiert?
Es war so, dass ich eine Startschusspistole hatte, die bei Wettkämpfen benutzt wird. Es ist so eine Plastikpistole, sieht aus wie so eine Piratenpistole und da steckt man so Styroporköpfe rein, das nennt sich Knallkork. Und da ist so ein Explosionsgemisch drin und das ist jedes Mal ein bisschen anders. Das kann stärker und schwächer sein und eins von den stärkeren Patronen ist explodiert und dann ist diese Pistole erstmal kaputt gegangen. Und dann hatte ich aber diese Patronen noch, die ohne Pistole nicht abzufeuern waren, es sei denn, man brach die auf und holte diese Kügelchen raus. Und das habe ich getan und habe diese in eine Anglerbleidose getan, wo ähnliche Kügelchen drin waren, die so eine ähnliche Größe hatten. Und dann ist das mir in der Hand explodiert und die Anglerbleidose war aus Hartplastik. Und dann ist die, ich weiß nicht, wodurch das passiert ist, ob das sich erhitzt hat oder verkantet hat und dann durch die Reibung zur Explosion gekommen ist. Und dann ist diese Plastikdose explodiert und die Splitter der Plastikdose sind mir in Gesicht und Auge und Hand und Oberkörper geflogen und haben mich eben schwer verletzt und haben vor allem, also mein rechtes Auge komplett und mein linkes Auge erstmal auch komplett, das konnte dann aber zum Teil wieder hergestellt werden und eben schwer verletzt und ja dauerhaft quasi zum Schwerbehinderten gemacht und ich musste dann in eine Blindenschule nach Marburg, so war das.
Was konnten Sie denn damals überhaupt noch sehen? In Frankfurt sind Sie mal aufs Gleisbett gefallen?
Direkt nach dem Unfall konnte ich lange gar nichts sehen und war lange im Krankenhaus, also war wirklich komplett blind und auch dann immer bandagiert und in mehreren Krankenhäusern in Frankfurt, Düsseldorf, Marburg. Die Netzhaut war Gott sei Dank nicht vollständig kaputt und dann konnte man die Hornhaut transplantieren, das hat aber leider immer nicht so lange gehalten und ich musste vor allem unheimlich viel Cortison nehmen, was so als heranwachsender Teenager auch man wird unheimlich fett davon. Und das Sehen schwankte vor allem. Also das war mal besser, dann wurde die Hornhaut wieder abgestoßen. Das war dann immer so um den 5 bis 10, 20% Bereich. Und Genau, da passieren einem so alle möglichen Sachen, vor allem bis man erstmal sozusagen so routiniert ist, dass man nicht dauernd mehr irgendwo gegenläuft oder runterfällt und so.
Ihr Vater hat Sie trotzdem überall weiterhin mitgenommen.
Ja, mein Vater war eigentlich sehr fordernd und fördernd, aber auf eine, glaube ich, wirklich sehr gute Art und Weise. Weil es ist natürlich so, wenn einem so ein Unglück passiert, dann ist es schlimm und tragisch, aber man muss das Beste draus machen und das ist natürlich irgendwie einen Alltag versuchen zu leben. Und es hat eigentlich quasi kaum einen Unterschied gegeben zu vorher und es hat mich auch nicht minder genervt, muss ich auch sagen. Also als Teenager, ich habe zwar natürlich irgendwie so ein bisschen an diesem Abend so meine Kindheit hinter mir gelassen, weil es mit dem Krankenhaus ja schon eine sehr intensive Zeit ist für so ein Kind, aber ich habe die Kunst dann immer noch genauso bescheuert gefunden wie vorher, bis ich quasi sie selber kennengelernt habe.
Sie schreiben in Ihrem Buch, unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der Sehenden. Wovon schließt das nicht mehr sehen können oder kaum noch sehen können denn vor allem aus? Wie haben Sie das damals erlebt?
Ja, was ich ein bisschen machen wollte mit dem Buch, ist das Anregen, über Sehen im Allgemeinen nachzudenken und auch über unsere visuellen Eindrücke. 97% aller unserer Wahrnehmungen sind visuelle Wahrnehmungen, also die, die wir zumindest am stärksten wahrnehmen. Und ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, da manchmal drüber nachzudenken, wie wir so durch die Welt gehen und auch im Zeitalter von Instagram und sozialen Medien und Fake News, wie stark kann ich Bildern vertrauen oder was machen Bilder mit mir?
97% visuelle Eindrücke. Davon war für Sie das Allermeiste dann also weg. Was ist stattdessen an die Stelle getreten?
Also was natürlich dann entsteht, ist, dass man, wenn man sich für Sachen interessiert, dass man da andere Wege gehen muss, um an seine Informationen zu kommen und das sehr neugierig macht. Und was mir zumindest so gegangen ist, ist, glaube ich, nachdem ich diese so Rekonvaleszenzphasen hinter mir gebracht habe, ist auch eine gewisse Ausdauer und Hartnäckigkeit. Gott sei Dank war es so, dass ich nach einigen Jahren eben relativ stabil sehen konnte, auch wenn es sehr, sehr wenig war. Und das Interessante beim Wenigsehen ist, dass man mit dem Wenigen, was man sehen kann, dann sparsam umgeht. Also ich kann jetzt ja deutlich besser sehen, weil ich diese Hornhauttransplantation dann hatte nach, weiß nicht, 15 Jahren oder was war das?
2009, glaube ich, Uniklinik Freiburg.
Richtig, 2009. War das, ja. Es ist eben so, dass wenn man wenig sieht, schaut man sich mit dem Wenigen, was man sehen kann, nur das an, was einen wirklich interessiert. Und ich habe dieses verrückte Erlebnis gehabt, als ich im 2009 die Hornhaut in Freiburg bekommen habe. Man sucht sich das ja nicht aus, wann man seine Hornhauttransplantation bekommt. Also es war eben so, dass ich angerufen wurde. Ich war im Urlaub mit der Familie und die riefen an und sagten, sie müssen jetzt nach Freiburg kommen. Wir haben eine passende Hornhaut für sie gefunden. Dann bin ich nach Freiburg. Das war eine sehr erfolgreiche Operation. Und eine Woche später war ich in Basel auf der Messe, weil das eben zufällig so lag. Freiburg ist ja direkt bei Basel. Und die meinten auch, nein, sie müssen sich nicht schonen, sie können wieder an die Arbeit. Und ich hatte einen Stand auf der Liste und bin dann nach Basel gefahren.
Die Liste, das ist so eine Satellitenmesse in Basel.
Genau, das ist quasi die junge Vorstufe zur Art Basel. Das ist ja schon eine Weile her, mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Jahre wir schon auf der Art Basel sind.
2010.
Ja. Fast 10 Jahre stellen wir jetzt auf der Hauptmesse aus. Ich bin auf alle Fälle nach Basel auf diese unterschiedlichen Kunstmessen und konnte meinen sozusagen neu wiedergewonnenen Augen nicht trauen, was alles da zu sehen war. Obwohl ich ja vorher schon dort war, habe ich das in dieser extremen Fülle nicht mitbekommen. Also es ist so ein bisschen so, vorher habe ich, weiß ich nicht, wie diese ganz, ganz langsamen Filme, die man Kindern zeigt, damit die nicht überfordert sind, so war meine Wahrnehmungsmöglichkeit. Und jetzt habe ich auf einmal, weiß ich nicht, MTV-Musikclips im Vorspulmodus verarbeiten müssen. Also das ist dann schon interessant, wie hingerissen man dann auch auf einmal von Bildern ist, die man so ungefiltert ins Gehirn bekommt. Das war ja nichts, was ich nicht irgendwie auch schon kannte, aber vorher war es eben sehr viel anstrengender, sich dem zuzuwenden und daher auch irgendwie selektiver. Also das sind eben interessante Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die ich versuche in diesem Buch auch zu teilen.
Lassen Sie uns zeitlich noch mal ein Stückchen zurückspringen ins Jahr 2002. Da haben Sie Ihre erste Ausstellung gezeigt in Berlin, in den neuen allerersten Galerieräumen, zu einer Zeit, als Sie ja noch nicht fertig waren mit den Prüfungen fürs Abitur. Sie haben einen Künstler ausgestellt, Jeppe Hein. Das war einer von denen, die Sie aus Frankfurt kannten von der Städelschule, die Ihr Vater ja als Rektor geleitet hat. Das war eine Ausstellung, für die Jeppe Hein eine große, schwere Metallkugel bauen ließ mit einem integrierten Akku. Und immer wenn jemand in die Galerie hineintrat, fing diese Kugel an zu rollen und krachte gegen alle Wände. Das heißt, das Kunstwerk hat die Galerie letztlich zerstört, demoliert, den Markt kaputt gemacht. Was ist die Idee, die dahinter stand?
Ja, das Gute bei Kunst ist ja, das ist das, was es ist. Also es ist vom Künstler diese Kugel. Dann haben wir als Betrachter alle möglichen Sichtweisen auf dieses Kunstwerk. Der eine sieht da einen Repräsentant der Menschheit, wie er sich seiner eigenen Umgebung unserer Erde gegenüber verhält. Also die Kugel zerstört quasi ihre Umgebung und den Raum, den sie selber zum Leben braucht, weil es ist ja ein Ausstellungsraum und es ist ein Kunstwerk. Und ein Kunstwerk braucht einen Ausstellungsraum. Also erinnern wir uns an das Pissoir von Duchamp, braucht ein Museum, um als Kunstwerk wahrgenommen zu werden. Und so brauchen wir Menschen die Erde, um zu leben, und die Kugel den Raum, und die Kugel zerstört den Raum. Die anderen sehen Institutionskritik und sagen, es ist eine Kritik, die Kugel wehrt sich gegen den Kunstbetrieb und versucht, ihm zu entkommen und zerstören. Und ich würde sagen, alles stimmt. Da ist nichts falsch dran. In dem Buch identifiziere ich mich als wütendes Kind mit dieser Kugel. Also da gibt es alle möglichen Assoziationsmöglichkeiten. Für mich war das deshalb so eine wahnsinnig wichtige Ausstellung, weil ich das erste Mal da etwas gemacht habe, was ich selber wirklich machen wollte. Also es war so, ich hatte schon einige Ausstellungen vorher gemacht, die waren aber noch sehr vorsichtig. Also ich stand noch auch so ein bisschen, ich habe zwar immer meine eigenen Entscheidungen getroffen, und mein Vater hat ja auch nichts mit Kunsthandel zu tun, sondern ist Ausstellungsmacher gewesen. Aber er und mein Onkel und überhaupt alle anderen sagten immer zu mir, mach keine teuren Sachen, kleine Formate, geh keine großen Risiken ein. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und diese Kugel war eben ein Vorschlag von Jeppe Hein an mich, der auch unheimlich wichtig war, weil er mich darin bestärkt hat, die Galerie überhaupt zu machen. Dem hatte ich eben früher erzählt, dass ich da diese Idee hatte, die ich aber kaum selber ernst nehmen konnte. Und er meinte, doch, du musst das machen. Ich bin dein erster Künstler.
Auch wenn sie fast nicht sehen können.
Genau, eben vor dem Hintergrund war das eben so absurd. Und dann hatte er diese Idee und ich fand die unheimlich gut. Und habe dann, muss ich zu meiner Schande gestehen, diese Bestellung bei einem Kunstproduzenten in Auftrag gegeben, obwohl ich eigentlich gar nicht das Geld hatte, und ahnte so ein bisschen, dass das vielleicht auch die letzte Ausstellung sein könnte, und dachte, wenn ich jetzt schon wieder so früh, weil ich eben wirklich so naiv war, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie eine Galerie überhaupt geführt wird und hatte auch keine Berufserfahrung und so, und dachte, wenn ich jetzt schon eventuell untergehe, dann wenigstens mit Pauken und Trompeten, und war irgendwie intuitiv von dieser Arbeit überzeugt, hätte aber selber nie im Leben gedacht, dass das kommerziell ein Erfolg sein kann. Und dann war es aber so, dass diese Ausstellung der erste wirkliche kommerzielle Erfolg war und ich das alles verkaufen konnte. Also an Thomas Olbricht, der hier seine Sammlung in Berlin jetzt hat, an das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, eines der wichtigsten Museen der Gegenwartskunst, und an einen Sammler in Schweden, von dem ich es dann jetzt auch vor ein paar Jahren wieder zurückkaufen konnte. Aber es war eben so, dass die verrückteste Idee und das, was man überhaupt nicht erwartet hätte, also weil das ist ja kaum vorstellbar, was soll man mit so einer Kugel, die einem das Wohnzimmer zerschießt, dass diese Installation kommerziell dann auch noch erfolgreich war, war für mich eben auch wie so ein Befreiungsschlag auch meinem Vater gegenüber, wo ich gemerkt habe, okay, das, was für ihn richtig ist, muss nicht für mich richtig sein. Und auch wenn er natürlich da nur mein Bestes im Sinn hatte, hatte ich unheimliches Glück, dass mir das so früh passiert ist, dass ich diesen frühen Erfolg hatte, weil wenn das, sage ich mal, 3 Ausstellungen später gewesen wäre und da die Erkenntnis gekommen wäre, dann wäre es schon zu spät gewesen, weil dann hätte es die Galerie wahrscheinlich nicht mehr gegeben. Also ich hatte auch wirklich Glück und hatte dann aber eben dieses Schlüsselerlebnis zu merken, okay, deine Intuition ist nicht so verkehrt, und wenn du von etwas begeistert bist, ist es vielleicht viel einfacher, auch andere Leute davon zu begeistern. Und seitdem habe ich natürlich auch mit vielen Niederlagen und Rückschlägen und so, aber meine Galerie immer nach diesem Motto geführt: Was ich gut finde, finden vielleicht andere auch gut.
Sie haben jetzt kürzlich ein Kunstwerk ganz prominent verkauft. Das ist aufgestellt worden in Berlin vor dem Hamburger Bahnhof. Das ist eins, das mir in Basel auch aufgefallen ist, auf der Art Basel im vergangenen Jahr, vom Künstlerduo Elmgren und Dragset, die Statue of Liberty.
Richtig, ja. Ein besonderes Werk, auch mit einer sehr interessanten Geschichte. Und zwar vertrete ich seit einigen Jahren dieses Künstlerduo, das vielleicht einigen bekannt ist, zum Beispiel durch den Prada-Store in Marfa. Also das ist eine Prada-Boutique, die im Nirgendwo in der amerikanischen Wüste rumsteht. Oder durch das Mahnmal der ermordeten Homosexuellen hier in Berlin. Also ein norwegisch-dänisches Künstlerpaar. Und ich rief die wirklich verrückterweise, ich glaube, 2 oder 3 Wochen vor der Art Basel an und sagte, Mensch, ich würde so gern was von euch in Basel zeigen. Habt ihr nicht was? Und sie sagte, nee, sie haben nichts, ist alles auf Ausstellung unterwegs, aber sie hätten eine Idee. Und zwar würden sie gerne ein Originalstück der Berliner Mauer ausstatten mit einem Geldautomaten. Das haben sie schon häufiger gemacht, dass sie mit Geldautomaten arbeiten. Also eine Arbeit ist ein Geldautomat, vor dem ein neugeborenes Baby vergessen wurde. Also natürlich kein echtes. Und sie spielen quasi mit diesem Symbol Geldautomat. Und dann haben wir in Windeseile ein Stück Berliner Mauer von einem Baustoffhändler aufgetrieben. Und dann
also
haben
richtig
sie
ein originales
Ein Original. Das ist ein Originalstück, Teil der Berliner Mauer. Und dann haben sie durch diese Berliner Mauer einen Geldautomaten gestochen. Auf der einen Seite ist die Geldausgabe und auf der anderen Seite ist quasi wie so eine Kiste, wo vermeintlich das Geld drin ist. Das ist eine richtige Hülle, aber es funktioniert nicht, sieht aber aus wie ein echter. Und dann haben wir dieses Berliner Mauerstück vor dem Beginn der Messe dort eingebracht, weil es so tonnenschwer ist, dass man es hinstellen musste, bevor die ganzen Wände gebaut wurden. Der Titel der Arbeit ist eben Statue of Liberty, Freiheitsstatue. Also das Interessante bei Kunst ist, es ist das, was man sieht. Und meine Interpretation ist, das ist sozusagen der Kapitalismus, symbolisiert durch den Geldautomaten, überwindet den Kommunismus, der durch die Mauer dargestellt wird. Aber man kann auch sehen, dass es um Stadt, Marketing und Berlin geht. Berlin ist ja eine sehr geschichtsträchtige Stadt und Berlin lebt immer mehr vom Tourismus. Und zu dieser Tourismusindustrie gehört ja das Dritte Reich, als auch der DDR-Tourismus und so weiter. Und das Interessante war, dass wir eben diese Arbeit dann am Stand hatten und ich gemerkt habe, was für eine besondere Arbeit das ist und dann mich zurückgehalten habe und das nicht an den Erstbesten verkauft habe, sondern gemerkt habe, okay, das ist eine wichtige Arbeit und dann das Gespräch gesucht habe mit einem Sammler, Heiner Wemhöner, Ostwestfalen, der auch gesagt hat, diese Skulptur gehört nicht bei ihm in den Skulpturengarten, sondern gehört nach Berlin. Und dann konnte ich den Udo Kittelmann überzeugen, dass wir den Freundeskreis wiederum überzeugen. Es ist viel komplizierter, als man dann so denkt, wenn man also sagt, okay, die
Freunde
Arbeit
der Nationalgalerie Berlin, genau. Udo Kittelmann, ja.
Ja, dass man, wenn man eine Arbeit einem Museum schenkt, ist das gar nicht so, dass das Museum sofort Ja sagt, sondern das ist natürlich auch eine Verantwortung. Museen haben eine konservatorische Verantwortung. Auf alle Fälle, genau ein Jahr später steht jetzt die Berliner Mauer, Statue of Liberty, im Vorgarten des Museums für Gegenwartskunst Hamburger Bahnhof und ist für alle dort kostenlos zu besuchen.
Herr König, Sie stehen jetzt seit 2009 auf der Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Was für einen Vorschub hat Ihnen der Name König dabei gebracht?
Also ich denke, dass er auf alle Fälle dafür gesorgt hat, dass geguckt wird, was ich überhaupt mache. Also dass sich damit auseinandergesetzt wird, was ich ausstelle. Und das ist ja schon mal wahnsinnig viel wert, weil es gibt so viele Galerien und Künstler und Bemühungen darum, dass überhaupt erstmal gesehen wird, was man macht. Und da hatte ich auf alle Fälle einen großen Vorschuss. Dann ist es aber schon so, dass man sich selber beweisen muss und eigene Akzente setzen muss und sich auch freischwimmen muss. Aber es ist auf alle Fälle so, dass man erstmal Aufmerksamkeit bekommt und die braucht man auch dringend, weil sonst kann gar nicht beurteilt werden, ob das gut oder schlecht ist, was man macht.
Sie besuchen mittlerweile mit Ihrer Galerie pro Jahr 10 bis 12 Messen. Als nächste kommt im Dezember die Art Basel Miami Beach, eine Messe, die Sie in Ihrem Buch als ausgesprochen anstrengend beschreiben. Warum?
Die ist ausgesprochen anstrengend, weil sie sich immer mehr wegentwickelt hat von einer reinen Kunstmesse. Die ganze Modeindustrie hat sich immer stärker auf Miami konzentriert. Die Designmesse ist sehr groß geworden dort. Mein Eindruck ist, dass es immer weniger um die Kunst geht und immer mehr ums Spektakel. Was ich jetzt nicht grundsätzlich schlecht finde, aber im Vergleich zu den anderen Kunstmessen ist es so, dass die Messe in Hongkong, Basel oder auch London und Paris sehr viel konzentrierter und ernsthafter sind als die Messe in Miami.
Sie zahlen für die Teilnahme an den Messen, abhängig davon, was das jetzt für eine Messe ist, 25.000 bis 250.000 Euro. Dazu Gehälter für 40 Mitarbeiter allein am Standort Berlin. Als Sie die Kirche St. Agnes übernommen haben, beliefen sich die Kosten dafür allein auf rund 5 Millionen Euro. Wie finanzieren Sie sowas, Herr König?
Naja, wir sind ein mittelständisches Unternehmen und wir finanzieren uns über den Verkauf von Kunst. Und wir haben natürlich eine Gewinnabsicht und ich finanziere mein und das Leben von vielen anderen Mitarbeitern und das meiner Familie damit. Aber das ist jetzt nichts, was man macht mit dem Fokus, viel Geld zu verdienen, sondern weil man mit Künstlern arbeiten will und einen Beitrag leisten will und auch vielleicht was hinterlassen will, was irgendeine Relevanz hat. Aber es ist einfach ein mittelständisches Unternehmen, wo man an Messen teilnimmt, um Kontakte und Umsätze zu machen. Man präsentiert seine Künstler, um die an Museen zu vermitteln oder auch Ausstellungen, wo man dann wieder davon ausgeht, dass man Sachen verkaufen kann. Also es ist eine klassische Unternehmung.
Aber es sind irrsinnige Kosten. Also alleine die 40 Leute, ich habe das mal überschlagen, wenn jeder davon nur 2.000 Euro pro Monat verdient, dann haben sie alleine 80.000 Euro nur Gehälter, die sie zahlen müssen jeden Monat.
Ja, wir sind ja auch ein mittelständisches Unternehmen, was um die 20 Millionen Euro Umsatz macht. Für Berlin sind wir eine große Galerie, aber im internationalen Vergleich würde ich sagen, sind wir eher unterer Mittelstand. Wir haben eben einen außergewöhnlichen Galeriestandort, der seinesgleichen sucht, hier in Berlin. Also der, glaube ich, wirklich von sich sagen kann, dass er so einzigartig ist wie keine andere Galerie auf der Welt, weil sie einen sehr besonderen Raum hat. Und so versuche ich quasi meine Nische zu finden im Wettbewerb mit den ganz Großen dieser Welt. Wie ich versucht habe, eingangs schon zu erzählen, bin ich eher so ein bisschen zufällig Galerist geworden. Ich wollte überhaupt nicht der große Kunsthändler werden, der die größte Rendite fährt und so günstig wie möglich einkauft und so teuer wie möglich wieder verkauft. Das ist natürlich auch etwas, was irgendwie Spaß macht. Aber ich komme da eher aus so einer kuratorischen oder fast missionarischen Vision ran. Ich will die Leute in die Kunst bringen, dass die sich damit befassen. Deshalb ist mir auch der mittelständische Sammler irgendwie der Liebste, weil der in der Regel so ein ganz echtes, persönliches Interesse an der Kunst hat. Der verdient sein Geld meistens, er oder sie, als Unternehmerin oder Unternehmer und hat jetzt nicht so eine Gewinnabsicht, sondern sucht die Auseinandersetzung mit der Kunst aus persönlicheren Gründen und eben nicht so spekulativ. Wobei ich es auch Quatsch finde zu sagen, wer sechsstellig für ein Werk ausgibt, dem sei egal, wenn das nicht mehr so viel wert sei. Also mir ist es wichtig, dass es zumindest stabil ist. Also ich freue mich eigentlich eher, wenn es einen Wertzuwachs hat und es sollte zumindest auch ein bisschen das Ziel sein. Aber da positionieren wir uns eben so ein bisschen anders als die anderen Großen oder wirklich Großen im Betrieb. Mehr Sorgen macht mir eigentlich eher, wie es um die Kleinen aussieht. Und da ist es im Moment in Deutschland wirklich schwierig, weil die Belastungen im deutschen Kunstmarkt, die sind sehr groß im Verhältnis zum internationalen Vergleich. Also ich als Galerist in Deutschland muss die Kunst mit 19% besteuern. Beim Galeristen in New York kann man sie kaufen mit 7% Umsatzeinfuhrsteuer. Ich muss Künstlersozialkasse bezahlen auf die Umsätze, die ich für meine Künstler erwirtschafte, egal ob die in Deutschland leben oder in China oder sonst wo. Und auch egal, ob sie in der Künstlersozialkasse registriert sind. Das sind rund 5%, die nochmal abgehen. Also das ist ein Wettbewerbsnachteil, den ich habe. Den hat kein anderer in Europa und in Amerika und sonst wo auf der Welt. Ich habe eine strenge Folgerechtsregelung, die gibt es in Amerika so nicht. Und ich habe ein Kulturschutzgesetz, wobei das, finde ich persönlich, das kleinste Problem ist. Weil das hat nichts mit lebenden Künstlern zu tun, in der Regel zumindest kaum. Aber alles andere eben aufgezählte sind wirklich große Wettbewerbsnachteile im internationalen Vergleich. Ich kann das irgendwie ausgleichen durch meine Größe und durch meine Kreativität vielleicht und harte Arbeit. Aber wenn ich jetzt in den Nachwuchs gucke und vor allem in den Berliner Nachwuchs, wo wir ja hier auch noch das Problem haben, dass die Mieten so hoch gegangen sind, da ist der Wettbewerb mit dem europäischen Ausland, zum Beispiel Paris, nicht zu gewinnen, weil die Nachteile von politischer Seite so groß sind, die sind mit guter Arbeit nicht auszugleichen.
Sie haben kürzlich eine Dépendance in London aufgemacht, trotz Brexit. Hat das auch damit zu tun, dass Sie, wenn Sie über London verkaufen, einfach ohne die hohe Mehrwertsteuer, ohne Künstlersozialkasse und so weiter verkaufen können?
Wir wollten uns internationalisieren und haben gemerkt, dass London auch ein Hub ist für Russen und Asiaten, Amerikaner sowieso, weil es der gleiche Sprachraum ist. Und dann ist aber auch London ein Finanzplatz. Und es gibt dort Auktionshäuser. Es ist ein Kunsthandelsstandort. Und das hat für uns großen Sinn gemacht, da uns nochmal mit einer kleinen Präsenz auch zu zeigen. Und wir zeigen dort vor allem deutsche Positionen, die auch in London einfach noch fehlen, die es so in der Form da noch nicht vertreten gibt. Und das waren so die Motive, warum wir das gemacht haben. Also das hatte für uns keine fiskalen Motive, sondern internationalisierende.
Sie sind der einzige deutsche Galerist, das muss man, denke ich, heute so klar sagen, in Ihrer Generation 38 Jahre alt, der ohne Unterbrechung durchgestartet ist. Von ganz unten angefangen bis weiter nach oben, nach oben, nach oben. Und es geht auch immer weiter, Herr König. Woher nehmen Sie diese Energie?
Was ich mich manchmal auch gefragt habe, ist, ich habe ja nie irgendwas anderes gemacht, sondern immer nur das. In meiner Galeriearbeit bin ich, glaube ich, auf der Suche nach dem, was ich machen will. Also es ist immer noch so, dass ich neue Sachen ausprobiere, neue Medien für mich entdecke. Das Ganze ist motiviert dadurch, dass ich den Künstlern irgendwie dienen will, denen helfen will, ihre Arbeit zu realisieren, Ausstellungsmöglichkeiten für die zu finden. Das Wichtigste war mir immer, Museen und Ausstellungen davon zu überzeugen, meine Künstler auszustellen und irgendwie die Kunst zu kommunizieren, Leute, also die Bevölkerung mit Kunst zu bekehren, auch wenn es sich irgendwie komisch anhört. Und irgendwie viel passiert auch dann eher unbewusst, also diese ganze Analogie zwischen Kunst ist die neue Kirche und religionsähnlich, das wäre mir alles nie in den Sinn gekommen. Mich hat vor allem der Raum interessiert, aber rückblickend, jetzt verstehe ich natürlich da sowas, aber mich interessiert an anderen auch immer sehr, wie kommen die eigentlich in die Kunst? Ich bin über die Schule nochmal persönlich zu Kunst gekommen, aber irgendwie war die Kunst ja schon immer da in meinem Leben, seitdem ich denken kann. Und das ist der Motor, glaube ich.
Und die Energie, um das alles durchzuhalten? Also Sie arbeiten nach meinem Eindruck, so viel haben wir uns ja noch nicht gesehen, aber wirklich permanent, als wir uns getroffen haben für unser Vorgespräch, waren Sie parallel am Handy, haben telefoniert, eine SMS diktiert, dann kam ein Mitarbeiter, der mit Ihnen was bereden musste. Wenn man Sie erreichen möchte, bekommt man Sie ganz schnell, immer ständig. Also das ist ja auch ein permanentes Multitasking.
Ja, aber es macht mir irgendwie Spaß. Ich will auch ganz bewusst ansprechbar sein, finde auch irgendwie Arroganz schlimm. Und mache eben auch ganz viel anders. Also gar nicht, weil ich jetzt zwanghaft irgendwas anders machen will, sondern weil ich auf diese ganzen Konventionen nicht so viel gebe. Ich mache das ja auch schon sehr lange und habe irgendwann gemerkt, dass die ganzen Codes und sozusagen, der soll mich anrufen, ich rufe den nicht an, was weiß ich, was es da alles gibt, das ist irgendwie nichts für mich. Ich finde das toll, wenn was passiert, wenn was diskutiert wird, wenn die Kunst rausgeht und ich finde Transparenz gut. Ich finde das auch nicht verwerflich, wenn Sachen wieder verkauft werden. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man Kunst als Ware betrachtet oder den Künstler als Unternehmer sieht. Und das kommt natürlich bestimmt daher, dass Kunst wurde immer mit Respekt behandelt zu Hause, aber es stand eben der Fernseher auf der Brillo-Box und natürlich macht das was her, so als Geschichte, aber es ist auch irgendwie, beschreibt es ganz gut. Es gehört irgendwie so zum Leben dazu und ist natürlich was Besonderes, aber es ist auch in dem normalen, gesunden Verhältnis.
Aber Sie ziehen die Kunst wirklich komplett in den Alltag rein. In Ihrer Galerie, St. Agnes, haben Sie schon Modenschauen ausrichten lassen. Während der Fashion Week haben Sie sie mal vermietet an den japanischen Modedesigner Yamamoto. Zu den Aktivitäten Ihrer Galerie zählt neben einer eigenen Zeitschrift, neben Editionen auch ein Label König Souvenirs. Da geht es um Textilien und Objekte, die von Künstlern entworfen werden. Norbert Bisky macht Handtücher, Monica Bonvicini Mützen. Das ist ja alles wie ein Kunstkaufhaus und auch noch online. Also geerdeter, breiter geht es doch kaum. Multiple hoch 10?
Ja, also wir wollen eben Teilhabe ermöglichen und es geht uns um Niedrigschwelligkeit. Wir haben so wahnsinnig viele Besucher, die können kein Kunstwerk kaufen. Und das ging jetzt nicht darum, in erster Linie das irgendwie zu kapitalisieren, dass wir diese Besucher haben, sondern die wollen irgendwie teilhaben, nach außen zeigen, dass sie sich damit identifizieren, assoziieren. Dann versuchen wir ja oft Sachen zu machen, die dann auch eine politische Relevanz haben, wie diesen Europapullover oder eben diese Gildmütze von Bonvicini. Bei Bisky ging es auch um sich offen zur Homosexualität zu bekennen, was jetzt interessanterweise 2 Jahre später das irgendwie große Thema ist in allen auch kommerziellen großen Modehäusern. Das Ziel war, St. Agnes auch zu einem Hub zu machen für Kunst und Kreativität. Wir haben ja einen richtigen Campus, da ist die New York University niedergelassen. Diese bewohnen den ehemaligen Kindergarten von der katholischen Kirche und das ist eben ein Ableger der Universität in New York. Die hat bei uns ihre Arts Departments angesiedelt mit Kunst und darstellender Kunst und Architektur und Schauspiel und so. Dieses alte Gemeindezentrum, alle brutalistische Architektur hat da immer so einen Gemeinauftrag und eine soziale Agenda, die haben wir irgendwie versucht in die Gegenwart zu übersetzen mit der Galerie im Mittelpunkt und drumherum nutzen wir das, um zum Beispiel eben eine Modenschau zu machen oder Yoga haben wir lange gemacht, um Leute zu erreichen, die vielleicht über diese Kanäle dann zur Kunst kommen und merken, das ist ja gar nicht so schlimm, sich damit auseinanderzusetzen.
Wie haben Sie es geschafft, dass sogar Justizministerin Katharina Barley ihren Europapulli getragen hat? Das ist so ein Kapuzen-Sweatshirt, blau mit gelben Sternen. Öffentlich sogar auf Wahlplakaten?
Also ich glaube, die ganze Geschichte fing damit an, dass der Enkelsohn von Wolfgang Ischinger den in der Galerie gekauft hat und dem Herrn Ischinger zu Weihnachten geschenkt hat. Dann hatte der Herr Ischinger den an bei der Münchner Sicherheitskonferenz und hat seine Eröffnungsrede in diesem Europapullover gehalten. Und die Aussage von diesem Pullover ist eben, da ist der europäische Sternenkreis drauf, aber ein Stern fehlt und der ist auf der Rückseite. Das war vor 2 Jahren, glaube ich, als der Brexit-Vote, als die Leave-Kampagne lief. Und dann hat Frau Barley den geschenkt bekommen von so einem Podcast, der heißt Role Models. Und die haben ihr den geschenkt und dann fing die an, den immer zu tragen. Und dann hat sie den auch für ihre Kampagne benutzt, worüber ich, muss ich sagen, nicht so glücklich war. Auch wenn ich Frau Barley sehr sympathisch finde. Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich auch einmal komplett darin fotografiert und einige Grüne haben sich auch damit gezeigt. Und der Jens Spahn hat ihn, glaube ich, auch mal angehabt. Also ich fand das nicht so glücklich, dass dann so parteiartig das so instrumentalisiert wurde und dann auch für die Werbung genutzt wurde. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber es ist natürlich auch nicht für die Street Credibility das Coolste, dann auf Wahlplakaten aufzutauchen. Aber es ist, wie es ist.
Wer hat das Teil entworfen eigentlich?
Das haben wir in dem Verbund gemacht mit dem Designer damals. Das war David Malon und ich zusammen.
Herr König, wie hat sich Ihr Blick auf die Kunst dadurch verändert, dass Sie heute besser sehen?
Ich glaube, der hat sich gar nicht verändert. Also das war so, dass ich dann unheimlich hingerissen war von vielen Sachen visuell und dann aber schnell gemerkt habe, da ist gar nicht so viel dahinter. Es sieht unheimlich gut aus, ist es aber nicht so gut. Ich habe dann gemerkt, dass das, was mich an Kunst am meisten interessiert, ist, wenn sie vielleicht auch aufgrund der neuen Zeiten, mit der Kunst im Wettbewerb steht, also den neuen Medien, ist, wenn man sie ganzheitlich erleben muss. Also das, finde ich, macht zum Beispiel auch die Arbeit von Katharina Grosse so stark. Ob sie nun an der Leinwand zu erfahren ist oder im gesamten Raum, ist das körperliche Erleben von Kunst mit allen Sinnen.
Bei ihr steht man quasi in einer räumlichen Situation, die besprüht ist, wie wenn es ein flaches Gemälde wäre, aber es ist eben ein ganzer Raum und man steht selber mittendrin.
Ja, oder die Brunnen von Jeppe Hein, durch die man laufen kann, oder auch Claudia Comte, eine Schweizer Bildhauerin, die große Installationen mit Bäumen macht, oder Jorinde Vogt, die zwar zeichnet, aber die aktuelle Serie zum Beispiel heißt Immersion. Und es ist eben genau das, sozusagen eine Immersion der Wahrnehmung. Und das sind die Positionen, die mich interessieren.
Also Konzept muss sein, aber mehr als das.
Ja, anfangs habe ich eben vor allem konzeptuelle Positionen gezeigt. Aber ich fand dann, dass die reine Konzeptkunst oft ganz schön streng sein kann und selten humorvoll. Da bildet zum Beispiel Natascha Süder-Happelmann eine große Ausnahme. Das ist die Künstlerin, die gerade Deutschland auf der Venedig-Biennale vertritt. Die hat diesen riesigen Staudamm in den Pavillon gebaut. Und da ist zum Beispiel an diesem Staudamm so eine Nase dran, aus dem quasi wie so der Schleim rausläuft, wie so eine Erkältung, die mit so falschen Steinen ernste Themen auch humorvoll bearbeiten kann. Und sie nennt das Ganze dann Anker-Zentrum mit Bezug aufs Ankerzentrum. Also auch ein bisschen, als wäre es ein gefälschtes Fernostprodukt. Und da immer so eine Ironie mitschwingt, bin ich eben, wie eben das mit dem Staudamm gerade geschildert, dann auch zu so Positionen gekommen, die eben eine besondere Erfahrung vermitteln und ein Erlebnis, was man im besten Fall auch nicht vergisst. Also wenn man die Galerie bei uns besucht, das ist schon ein spezielles Erlebnis.
Und rückblickend betrachtet jetzt mit 38 Jahren, wenn es nicht diesen schlimmen Unfall gegeben hätte, im Alter von 12, wo Sie damals erstmal komplett Ihr Augenlicht verloren haben? Stünden Sie heute da, wo Sie jetzt wären?
Ja, das weiß ich nicht. Da denke ich nicht so drüber nach, was wäre, wenn gewesen. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Sondern es ist, wie es ist. Und man muss immer das Beste draus machen.
Die Angst, dass die Augen schlechter werden, ist da?
Die ist da, ja, ja. Und es ist auch nicht mehr so, wie es vor 10 Jahren war. Aber es ist eben, wie es ist. Und man muss immer das Beste draus machen. Es ist auch natürlich nicht gut. Ja? Mir wäre es lieber, es wäre nicht so. Ich habe jetzt, und das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen, und das hoffe ich, kommt auch in dem Buch raus, ich habe nicht versucht zu sagen, ich habe sozusagen meine Stärke aus meiner Schwäche. Sondern ich glaube, was ich sagen will, ist, dass man muss zu seinen Schwächen stehen, weil das macht einen stark. Aber nicht, dass quasi Nachteile irgendwelche Vorteile haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass wenn man seine Nachteile annimmt, hilft einem das, aus dieser Position heraus eine Stärke zu generieren.